Ja, hallo liebe Liebenden. Hier ist wieder Wir und Elaine, der musikalische Zeitreise-Podcast.
Mit dabei, heute, wie immer, Markus, das bin ich.
Und Nico. Eigentlich sagt man das doch andersrum, oder?
Ja.
Ja, ist egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter hier.
Der Idiot, nee, wer nennt sich immer zuerst?
Der Esel.
Der Esel.
Der Esel. Der Podcast mit dem Esel. Ja, wir sind ja der...
Da wäre der Folgenname.
Das ist schon so früh, ja. Vielleicht habe ich gleich noch einen anderen, mal schauen.
Nee, andere Podcasts, da stellen die sich Leute jedes Mal vor, die sagen, der Musiker, Zeitreise-Podcast. Ja, ja. Und wieder am Mikrofon, der Nico.
Ja, und mir gegenüber sitzt Markus, auch bekannt als Skaldir von der Fantasy-Folk-Band Elaine. Und so kommt auch unser Titel zustande im Podcast für alle, die uns nach 39 Folgen immer noch nicht kennen.
Und dann fragen die Leute sich, Nico, wie geht's dir denn heute?
Ach, ja, muss, ne?
Und, nee, man und sagt dann wirklich, ja, wie es einem geht. Okay. Du kennst das gar nicht, ne? Du hörst ja nur diese knallharten Podcasts, wo die sich nur reingerätschen, ne?
Ja. Ja, knallhart. Nee, so wie geht's dir denn? Jetzt mal echt.
Danke
so,
der Nachfrage.
So Real Talk.
Danke der Nachfrage. Wir waren gerade im Wald.
Schön.
Wollten Pilze finden.
Ja.
Aber haben keine gefunden. Dabei waren die Bedingungen ideal.
Oh. Ja, es ist herbstlich. Roch es auch noch Pilz an einigen Stellen?
Wenig. Also ich habe nur nicht essbare gefunden. Mhm. Aber ich habe die perfekten Stellen hier gefunden. Da müssten theoretisch welche sein. Aber vielleicht dauert es hier auch noch eine Woche oder so.
Es hat noch nicht genug geregnet wahrscheinlich.
Eigentlich ist perfektes Pilzwetter. Ich weiß es nicht. Sammelst du Pilze?
Nur in der Kneipe und das heißt Kölsch, da wo ich herkomme. Nein. Nein, ich traue mich das nicht. Das ist mir zu riskant, dass ich da einen Falschen erwische.
Sollte man vielleicht auch nochmal für die Zuhörer sagen. Also ich halte es auch so, ich nehme nur die mit, wo ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass die essbar sind.
Ja.
Und alles, wo ich mir unsicher bin, Apps hin und her, aber man sollte da eher vorsichtiger sein.
Kennst du das Thema, wenn du, es gibt bestimmte Dinge, die man als Kind nicht macht, sowas wie Pilze sammeln, da hält man sich so an die Erwachsenen, denkt ja, okay, die wissen das, die haben das drauf, aber man verpasst dann den Zeitpunkt, sich selbst diese Expertise anzueignen und dann macht man es als Erwachsener einfach nicht. Mhm. Passiert dann nicht.
Ja, das ist so ein Beispiel wahrscheinlich, ne? Also bei uns halt nicht, mein Bruder und ich sind als Kinder immer mitgegangen mit den Eltern, das macht ja auch durchaus Spaß. Ne?
Ja, ja,
also nur das Entdecken macht ja allein schon Spaß. Und man wird da auch besser drin, tatsächlich. Oh. Also man entwickelt da einen ganz anderen Blick nach einer Weile. Mir geht's gut, wir haben zwar keinen Pilz gefunden, wir wollten gerne einen fürs Frühstück morgen haben. Rührei mit Speck und Pilzen aufs Brot. Dann.
Ja. Ah. Ja, notfalls muss man dann doch nochmal in den Supermarkt.
Ja.
Ja, ausnahmsweise doch nochmal welchen kaufen. Einen Pilz, ja.
Einen bitte, ja.
Einen Pilz bitte. Ja, mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage.
Ich hatte dich zuerst gefragt,
ja,
hallo.
Ich weiß.
Muss.
Nee, ist in Ordnung. Es ist gerade so ein Mischwetter draußen, dass mein Körper weiß noch nicht, wie er reagieren soll. Ist er jetzt im Herbstmodus oder ist es noch der Spätsommer? Ja. Nächste Woche weiß ich es vielleicht genauer.
Sehr schön, das freut mich. Du hast doch sicherlich sehr viele Themen vorbereitet, oder?
Ja, wir haben letztes Mal einen ganz, ganz kurzen Podcast nur gemacht. Wir
waren ja total ein Stückwerk.
Im Produktionsfieber und haben dann danach noch spontan eine halbe Stunde aufgenommen. Wir haben sogar die Apokalypse-Insel vergessen letztes Mal, sträflich.
Ja.
Das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Podcasts keine Apokalypse-Insel.
Ja, unwahrscheinlich, ja.
Naja, dafür haben wir heute eine vorbereitet für später am Tag. Am Tag, ja, wir nehmen heute eine längere Folge auf.
Weil ich mit Schneiden dran bin.
Ja, genau. Nee, ich habe gelesen im Thema Musik, ne? Wir sind ja der musikalische Zeitreise-Podcast und eine Band, die uns immer begleitet hat, die letzten Folgen, war Genesis. Und die waren diese Woche oder in der letzten Woche in der Zeitung, im Stern zu lesen und generell in der Presse. Hast du das mitbekommen?
Ja, sie haben ihren Musikkatalog verkauft.
Ja.
Ich wollte noch genauer nachforschen, weil mich interessiert hat, also im Radio wurde das sehr oberflächlich gesagt, dass die Alben ohne Peter Gabriel dort verkauft. Aber ich frage mich, ob auch die Alben, wo Steve Hackett noch drauf war, dazugehören oder ob es auch wirklich erst die Alben nach Steve Hackett waren. Weil der wird, nachher waren es ja nur noch drei.
Ja.
Then There Were Three, hieß ja auch ein Album, ne? dann waren es ja nur noch 3 und ich glaube, es wird nur um die Sachen gesprochen, die ab da rausgekommen sind.
Das kann sein. Also ich habe gelesen, dass das Label Concord quasi die Release-Rechte an der gesamten musikalischen Legacy, das ist das Vermächtnis sozusagen, aber auch von den Einzelmusikern, also Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford, aber auch von Mike and the Mechanics zum Beispiel, haben die sich auch gleich mitgesichert. Ja. Also komplette Band und Musiker und Zeitprojekte.
Ja, aber wie gesagt, sind immer noch die 3 Leute. Ne?
Genau, und in einem Artikel, den ich da gelesen hatte, stand halt drin, dass alle Werke, an denen Peter Gabriel nicht beteiligt ist, zum Verkauf standen und dann auch gekauft wurden von Concord. Das heißt, vielleicht die früheren, wo Peter Gabriel noch nicht dabei war, oder war der von Anfang an dabei?
Der war von Anfang an dabei.
Dann wird das wahrscheinlich nicht verkauft worden sein.
Aber irgendwann war er raus und Steve Hackett war halt noch dabei und dann ist der auch noch gegangen.
Naja, hast du mitbekommen, was die bekommen haben dafür?
330 Millionen?
Über 300 Millionen Dollar. 330, kann gut sein, ja. Ich habe mal ausgerechnet, was das in Streams ist.
Also, wie viele Streams die bräuchten? Wie viele
Streams die brauchen, damit das, damit der Break-Even...
Geht wahrscheinlich in die Milliarden.
Ja, um die 75 Milliarden Plays wären das. Ja, also das wird ein bisschen dauern, bis das Geld wieder drin ist. Aber das ist wahrscheinlich auch das Geschäftskonzept, weil du ja beim Streaming voll auf den Faktor Zeit setzen kannst. Und bis die 300 Millionen drin sind für die Musiker, das würden die nicht mehr erleben halt.
Naja, geht ja nicht nur um Streams, können ja auch CDs und Platten verkaufen.
Können auch CDs und Platten verkaufen, aber wahrscheinlich ist doch die Strategie in die Zukunft gerichtet, dass es da in Richtung Streams geht.
Ich glaube, du würdest dich wundern, wie viele CDs von den Genesis-Sachen noch im Handel verkauft werden.
Das ist mit Sicherheit.
Ich habe mal irgendwas gehört von Metallica Black Album, dass noch jede Woche 1000 Stück davon verkauft werden oder sowas. Und dann denkst du ja auch, okay. Nach 30 Jahren, ne?
Irgendwo im, ich glaube, es war im NDR oder so, wurde ein Musikwissenschaftler befragt. Ich habe jetzt keine Quelle für dich, aber...
Erklär mir Pop vielleicht?
Nee, da ging es auf jeden Fall darum, um die Frage, was ist dahinter das Geschäftsmodell oder was ist die Strategie? Und die Strategie zielt wahrscheinlich auf die Langzeitwirkung des Streamings, dass du also wirklich dauerhaft damit Einkommen dir sicherst. Und für die Musiker ist es insofern ein ganz guter Gewinn. Die haben jetzt was von dem Geld, was sie alleine wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende dann nicht mehr einspielen würden, alleine über diese Plays. Und ist wahrscheinlich ein ganz guter Gewinn für alle Beteiligten.
Allerdings denke ich mir, dass die so viel auf der hohen Kante sowieso schon haben müssen.
Ja.
Naja, man weiß es nicht genau. Ja. Der Phil Collins musste, glaube ich, da an seine Ex-Frau ziemlich, hat er, glaube ich, ziemlich was verloren. Es lief ja nicht so schön. Naja, aber super interessant auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und das Ding hat er, glaube ich, auch seinen Backkatalog verkauft.
Ja, genau,
verkauft,
das ist, ne? ist so ein Trend, dem gehen ganz viele Musiker nach. So Bruce Springsteen hat er schon gemacht, der ist ja auch schon über 70. Bob Dylan ist über 80 inzwischen. Shakira mit 45 hat das auch gemacht. Also, wie ist es mit dem Elaine Beck-Katalog?
Also wir sind für Angebote offen,
also,
würde ich sagen.
Also
ne?
250 Millionen, ist ja, ab da fangen wir mal an und dann,
ja,
würde ich sagen. Ansonsten, bis das soweit ist, gibt es unseren Backkatalog jetzt ganz neu auf Bandcamp.
Ja, wir waren ja noch gar nicht bei Bandcamp. Viele andere Bands waren schon da, sind schon da.
Ja.
Und warum eigentlich nicht, ne? Haben wir uns gedacht. Das ist eine tolle Plattform.
Ja.
Und es wird ja auch rege vorbestellt. Das neue Album.
Black Veil, genau, das kommt am 11.11. raus und kann man auf Bandcamp jetzt schon vorbestellen, richtig, aber eben auch alle anderen Alben, die es noch gibt. Einige sind schon ausverkauft, also wir haben gar keine CDs mehr von unserem ersten Album oder von der ersten EP und ein paar Restbestände gibt es noch von den alten Alben und die kriegt man eben dann bei Bandcamp, wenn man gerne möchte, wenn man noch auf die CDs steht.
Ja, und in Zukunft wird es da vielleicht noch einige Special-Überraschungen geben auf Bandcamp. Aber da sagen wir mal nicht mehr zu.
Haben wir doch schon in den vergangenen Folgen. Aber es ist egal. Naja.
Ist ganz was Besonderes. Das ist
ja ganz geheim.
Was hier gedroppt wird.
Ja, ja. Bei der schlafenden Hexe haben wir drüber gesprochen. Aber ist nicht so schlimm.
Haben Leute eh wieder vergessen, wenn ich es auch vergessen habe.
Ja. Und noch was ist passiert. Depeche Mode haben sich zurückgemeldet. Da war ja zuletzt die Meldung, dass der Keyboarder verstorben ist.
Andrew Fletcher.
Aber jetzt gab es eine Pressekonferenz. Die Befürchtung war, oh Gott, Depeche Mode, was passiert? Lösen sie sich auf. Das Gegenteil ist der Fall. Es kommt ein neues Album im nächsten Jahr, Memento Mori, und eine Tour. Das heißt, Dave Gahan und Martin Gore machen einfach weiter.
Mhm.
Aber mich würde interessieren, ob da noch Stücke drauf sind auf dem neuen Album, wo Fletch mitgearbeitet hat und wie die damit umgehen dann.
Ich könnte es mir vorstellen, weil sonst müssen die ja jetzt echt flott plötzlich komponiert haben. Nicht, dass das jetzt so wie ein Befreiungsschlag für die war, dass der gestorben ist.
Oh Gott, oh Gott.
Nein, also
nee, ich glaube nicht.
Ich denke, das wird bei denen auch eine Weile dauern, bis sie genug Material für ein neues Album zusammen haben. Vermuten wir jetzt einfach mal. Hm.
Ja. Was hast du denn so gemacht in deiner Freizeit? In deinem liebsten Hobby?
In meinem liebsten Hobby.
Email aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby.
Ich habe mir Knight Rider DVD-Box gekauft, die Knight Rider DVD-Box.
40 Jahre, Jubiläum, habe ich irgendwo auf Facebook gesehen.
Genau, die erste Folge wurde vor 40 Jahren jetzt ausgestrahlt.
Oh, das ist ja so lange her.
Und ich habe das natürlich schon vor vielen Jahrzehnten im Fernsehen geschaut und immer mal wieder, wenn es kam, aber nie so richtig chronologisch hintereinander. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch noch Folgen, die ich noch nie gesehen habe. Und deshalb dachte ich mir jetzt, mein Gott, so teuer war es jetzt nicht. Ich habe mir jetzt die Box gebraucht gekauft und habe auch schon angefangen, zwei DVDs schon durchzuschauen. Und vor allem der Pilotfilm ist seltsamerweise auf Disc 7.
Okay, vielleicht hat er nicht gepasst auf die erste Disc.
Vermute ich auch. Und danach geht es aber bisher korrekt weiter in der Reihenfolge. Genau, da habe ich dann noch ein bisschen was zu schauen. Auch eine tolle Musik übrigens. Da gab es eine Folge direkt am Anfang, die ich gesehen habe, wo die Musik unheimlich interessant war. Und ich wollte das auch unbedingt nochmal rausschreiben und mir nochmal anhören, ob ich das finden kann. Vielleicht mache ich das mal und dann können wir das auf die Playlist packen.
Hast du eine Lieblingsfolge?
Kann ich noch nicht so sagen. Ich mochte als Kind die Sachen mit Car gerne, also der böse Kid.
Ah ja. ja.
Der hatte dann diesen Scanner vorne nicht in Rot, sondern in Gelb, glaube ich. Das fand ich sehr faszinierend. Aber was auch interessant ist, ich habe ja gerade gesagt, ich will die in chronologischer Reihenfolge sehen. Bei so alten Serien ist das eigentlich gar nicht nötig, weil früher überhaupt wenig zusammenhängende Sachen tatsächlich gemacht wurden. Kennst du das? Da stand eigentlich jede Folge für sich, weil man hat nicht so gedacht, man hat regelmäßige Zuschauer, sondern jemand schaltet den Fernseher ein, sieht das und schaut das und muss dann auch kein Vorwissen haben, ne? Was letzte Woche geschehen ist oder vor 3 Wochen. Das hat sich ja irgendwann absolut geändert mit den Serien. Jetzt ist es eigentlich nur noch so, dass alles aufeinander aufbaut oder sehr häufig.
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es heute alles sofort verfügbar ist. Also wenn du eine Folge schaust, schaust du in der Regel die nächste Folge gleich mit und früher war das sehr linear. Einmal die Woche kam vielleicht oder einmal am Tag kam um so und so viel Uhr dann die Folge und wenn du eine verpasst hast, weil du irgendwie gerade eine Familienfeier hattest oder so, ja, dann hast du Pech gehabt. Wenn du nicht gerade einen Videorekorder programmieren konntest.
Und wenn man wirklich mal eine dickere Story, sag ich mal, hatte, dann hat man manchmal auch eine Doppelfolge halt gemacht. Da war dann wirklich was Zusammenhängendes. Ne? Aber das war dann auch so gekennzeichnet.
Genau.
Part 1, Part 2, oder?
Ja, genau. Also, ganz selten mal, ja. Meine Lieblingsfolge ist die Halloween-Folge. Halloween Night, also mit Night Ritter. Ja.
War ich jetzt natürlich noch nicht, aber sagt mir jetzt auch gerade gar nichts.
Ah, die ist super.
Die hat verkleidet.
Die hat ganz viele, so Easter Eggs. Da gibt es dann jemanden, der wirkt wie Norman Bates aus Psycho und spielt da eine wichtige Rolle. Und am Anfang gibt es den Popsong Self-Control, der wird da einfach mit eingespielt.
Das ist oft so, dass Popsongs da laufen.
Ja, krass. Also deswegen, weil ich den Song auch so mochte. Und dann insgesamt wirkt die sehr spooky, die Episode. Und das hat mich so als Kind total abgeholt, beides in Kombination dann. Mhm. Also freu dich drauf, wenn die kommt.
Hast du das gern geguckt?
Ich hatte damals kein Kabelfernsehen. Das lief ja auf RTL. Aber ich kannte jemanden, der das hatte. Und der hat mir dann mal so ein paar Folgen auf VHS aufgenommen. Und die habe ich dann durch und durch geguckt, bis ich sie auswendig konnte. Aber so die ganze Serie.
So war das früher, ne? Ja. Wenn man halt keinen Zugriff dazu hat, dann.
Dann gehört man Pech. Genau. Nee, aber wenn man Glück hatte, kannte man jemanden. Und ich kannte da jemanden. Ja.
Ah, super. Ist ja nicht die beste Serie oder so, ne? Also, es ist ganz klar, aber trotzdem ist es eine faszinierende Serie als Kind gewesen. Und ich finde, man kann sie heute auch noch relativ gut gucken. So viel Testosteron gibt es in den Männern heutzutage nicht mehr in den Serien. Ist auch, glaube ich, mit alten Bond-Filmen so, ne?
Ja.
Also, dieses.
60 Jahre Dr. No ist jetzt auch ein Jubiläum.
Die Craig-Bonds waren ja auch sehr testosteronig.
Ja. Irgendwie, aber. Ja, wobei da auch viel geweint wurde. Naja.
Michael Knight ist ja manchmal wirklich richtig aggressiv.
Mit der Stimme von Andreas von der Meden, ist leider auch schon gestorben.
So schön. Ja, die Stimme passt so toll zu ihm. Wir haben ja in der Folge mit Alina, glaube ich, schon kurz über Knight Rider gesprochen, weil die das zu dem Zeitpunkt auch geschaut hat, neben Miami Vice. Und ich hatte letztens mit ihr nochmal gesprochen und meinte, wenn man so eine tolle Synchronstimme hat, dann hat man auch gar kein Interesse daran, das Original zu schauen.
Wenn es gut gemacht ist, ne, dann...
Würde einem vielleicht sogar gar nicht so gut gefallen, dann aus Nostalgie-Gründen. Könnte
sein, ja, genau. Ich bin total enttäuscht darüber gewesen, als ich jetzt gesehen habe, dass die Indiana-Jones-Filme wieder auf Amazon Prime gestreamt wurden.
Davon warst du nicht enttäuscht?
Nee, von den Filmen nicht, aber ich habe gemerkt, die klingen irgendwie anders. Und die wurden neu synchronisiert. Zumindest der erste, den hatte ich gesehen, Jäger des verlorenen Schatzes.
Wieso macht man sowas?
Wegen der Surround-Aufteilung, habe ich mal gelesen. Das war damals die Synchro-Fassung nicht mit der richtigen Technik aufgenommen, die jetzt irgendwie skalierbar ist.
Der deutsche Ton war wahrscheinlich nur komplett mit Geräusch.
Das kann gut sein. Also so Aufwand, genau habe ich es nicht gehört. Aber man hört es halt, weil der Wolfgang Pampel, der den Harrison Ford spricht im Deutschen, einfach sehr, sehr alt klingt. Und in der alten Fassung, naja, da war er halt so jung wie Harrison Ford zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ende der 70er war das ja. Oder 81, oder? Nee, ich glaube 79, weiß ich gerade nicht.
Da habe ich jetzt auch noch was zu, weil ich habe jetzt auf Amazon den Samaritan-Film geguckt, weil er Sylvester Stallone hat. Das ist ein Sylvester Stallone-Film. Ja. Also ein sehr neuer, also ein ganz aktueller. Und Thomas Danneberg lebt ja zwar noch, aber ist ja im Ruhestand. Ja. Also der macht nichts mehr.
Er ist Synchronsprecher von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger.
Terence Hill.
Genau. Und alle möglichen.
Der ist ja leider im Ruhestand. Ich glaube, es geht ihm gesundheitlich auch nicht so gut, nicht besonders gut. Sonst würde er es wahrscheinlich noch nebenher so weitermachen. Mhm. Hat jetzt einen neuen Sprecher und es ging gar nicht. Also es war ganz schwierig und der Film war auch sehr schlecht, muss man leider sagen. Die Story war wirklich hanebüchen. Insgesamt wirklich kein toller Film. Also den hätte man vielleicht lieber im Original dann sehen sollen. Aber war echt schade, also kann man nicht empfehlen.
Also nicht so gut in die Gegenwart geholt. Was ziemlich gut in die Gegenwart geholt wurde, ist Monkey Island. Das war eins meiner liebsten Hobbys.
Richtig.
Da ist jetzt im September eine komplett neue Folge dieser Adventure-Reihe auf PC rausgekommen. Ich habe damals 1990, habe ich mir für den ersten Teil, The Secret of Monkey Island, einen Amiga, Commodore Amiga geholt. Nur damit ich das endlich spielen kann. Weil das auf dem C64 nicht ging. Das kam
da gibt es noch eine tragische Vorgeschichte, wie der finanziert wurde.
Bitte nicht.
Das reißt Wunden.
Das reißt Wunden. Aber vielleicht können wir uns das mal für ein anderes Mal aufbewahren. Ich bin da noch nicht zu bereit, darüber zu sprechen.
Hast du es denn schon gespielt?
Ja, ich habe ein paar Kapitel schon gespielt davon. Es ist ganz toll. Es hat am Anfang, als die ersten Screenshots rauskamen, sehr starke Kritiken gegeben von Spielern, die erwartet hatten, das ist jetzt auch Pixel-Art, so wie die 1990er-Adventure-Spiele. Ist es nicht. Es ist ein sehr eigenständiger Zeichenstil. Sehr interessantes Art-Konzept mit ein paar krummen Architekturen. Also das ist alles krumm und schief so ein bisschen. Aber total liebevoll. Und das Storytelling ist eine Wucht. Ron Gilbert, der Erfinder der Reihe, hat sich mit Dave Grossman zusammengetan, der auch schon bei den ersten zwei Teilen mitgemacht hat. Und danach hat Grossman bei Day of the Tentacle mitgemacht. Also diese ganzen LucasArts-Community. Lead-Programmer von Return to Monkey Island war David Fox, den kennst du auch noch?
Ja, sicher.
Der ist von Zack McCracken, der Erfinder und der Autor. Und die haben dann zusammen sich ein Team gebastelt. Michael Land ist wieder mit dabei als derjenige, der die Musik mit beigesteuert hat, zusammen mit zwei anderen Komponisten.
Toll.
Es ist eine Wucht, es ist wirklich ganz toll. Und jeder, der gesagt hat, ist nicht Pixel-Art, interessiert mich gar nicht, unbedingt mal reinspielen. Und die Synchro ist auch toll. Man sieht das halt mit deutschen Untertiteln und englischer Tonfassung. Der Sprecher der englischen Spiele ist wieder mit dabei von Guybrush Threepwood, von dem Hauptdarsteller. Es ist wirklich sehr nett. Und vor allem, das Spiel setzt an nach dem Ende des zweiten Teils. Danach kamen noch andere Teile von anderen Autoren. Da sagt Ron Gilbert, okay, ich möchte gerne am Ende meines Werks wieder ansetzen. Aber er hat trotzdem noch ganz viele von den anderen Ideen mit reingenommen. Also ich bediene mich da einfach bei den guten Sachen. Und du wirst auch abgeholt am Anfang. Die wird so eine Kurzzusammenfassung aller vorherigen Teile sehr liebevoll dann präsentiert. Und es ist echt, echt toll. Also da kann man Nächte verbringen.
Ist denn das musikalische Thema auch in dem Teil weitergeführt worden?
natürlich.
Ach, super.
Ja, na klar.
Haben wir da auch was für die Playlist? Du hast mir
haben
da
wir
irgendwie
sogar
was
schon drauf.
Ganz also, tolles...
Wir finden bestimmt noch eine andere Fassung davon, die wir mit draufnehmen können.
So eine orchestrale Fassung hast du mir davon... Oder hast du letztes Mal in deiner Story gepostet?
Ja, genau.
Die hat mir extrem gut gefallen.
Die suche ich nochmal raus. Vielleicht gibt es die auch auf Spotify.
Das wäre schön, ja.
Dann kommt die mit auf unsere Playlist. Und ich war noch im Kino. Das wollte ich auch noch erzählen.
Oh.
Im Gesang der Flusskrebse. Sagt dir das was?
Nee, gar nicht.
Das ist so ein Drama-Thriller. Da geht es um einen Mordfall in den Sümpfen von North Carolina. Und da ist so eine junge Frau, die als Einsiedlerin lebt. Und man hat so in Rückblenden, kriegt man so mit, wie war denn ihre Kindheit und Jugend? Sehr gewaltvoll und alles andere als schön. Und dann lernt sie halt Männer kennen und so. Und es klappt irgendwie alles nicht so ganz mit den sozialen Kontakten. Und am Ende stirbt einer von diesen Männern, mit dem sie auch vorher einen Konflikt hatte. Und jetzt schaut man halt, sie wird angeklagt und ein Anwalt versucht ihr zu helfen, da irgendwie rauszukommen. Aber sie hat einen ganz schlechten Leumund im Ort. Sie gilt als die komische Einsiedlerin und das ist sehr schwierig, sie da irgendwie argumentativ rauszuholen aus diesem Mordprozess. Und sehr spannend, sehr interessant und tragisch und dramatisch auch. Und ganz toll fand ich den Titelsong, der am Ende gespielt wird. Das ist nämlich von Taylor Swift ein Song. Das ist ja eine sehr bekannte Sängerin. Gerade in den USA ist sie ein Megastar. Song heißt Carolina. Und den würde ich auch gerne mit auf die Playlist nehmen. Der wird dir bestimmt auch gut gefallen.
Machen wir gerne. Das war's für die Kategorie unser liebstes Hobby. Nee, wie heißt sie? Mein liebstes Hobby.
Die Mail aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby.
Zum Thema Playlist habe ich noch was für dich. Es ist nicht ganz ein Quiz, aber weißt du denn in unserer begleitenden Podcast-Playlist, welche Band oder Künstler
Genesis. Am häufigsten.
Am häufigsten erwähnt wurde in der Playlist. Abgesehen natürlich von unseren eigenen Bands und Projekten, möchte ich sagen. Sonst wäre nämlich die Antwort Elaine.
Ja, also ich würde sagen Genesis, weil Genesis hatte Dan Svanö als seinen Lieblingssong bei der Apokalypse-Insel. Du hattest vorher schon einen Song von Genesis auf der Liste. Kai Meier hat einen Song von Genesis mitgenommen. Das sind schon mal mindestens drei. Ich würde auf Genesis tippen.
Es sind vier von Genesis tatsächlich. Okay. Und damit sind sie auch auf dem ersten Platz, der allerdings mit noch einem anderen Künstler geteilt wird.
Ach, okay, das ist ja interessant. Den ich jetzt gar nicht auf der Agenda habe.
Wenn ich sage, wird es dir so klar werden. Ich habe von diesem Künstler nichts auf der Liste.
Ah, dann wird es vielleicht Hans Zimmer sein.
Richtig, korrekt. Ich habe mir heute kurz die Mühe gemacht, um mal reinzuschauen.
Aber das ist ja interessant.
Und da habe ich viermal Genesis und einmal Phil Collins gefunden. Gut, das ist 4+1, sagen wir mal. Und Hans Zimmer auch vier Stücke. Zwei gibt es von vielen, die habe ich jetzt nicht aufgelistet.
Ja.
Und es gab noch ein paar, wo wir drei Songs von drauf haben. Das waren Deine Lakaien, Nightingale und Sisters of Mercy.
Vielleicht kommen wir heute bei der Apokalypse-Insel. Vielleicht ändert sich ja die
Rangfolge. Das ist natürlich nur der aktuelle Stand. Ne? Aber ich fand es einfach mal ganz interessant. Das stimmt. Bei Genesis, da hatten wir halt Dan, der denselben Song wie ich drauf hatte. Ich hatte selber auch mal einen von Genesis einfach so auf die Liste getan, wie du sagtest, Kai. Und du hattest, glaube ich, einen neueren Song. Neueren, in Anführungsstrichen, von Genesis, also aus der
ich glaube
Spätphase.
Einen von der We Can't Dance, ne? Hatte ich, glaube ich,
mal. Ich glaube, ja.
Ja, schön. Aber wo wir gerade da sind, wollen wir nicht weitermachen bei der Apokalypse-Insel?
Sehr gern.
Ja, dann, los geht's.
Die Apokalypse-Insel.
Was hast denn du mitgebracht? Also, Apokalypse-Insel, ne? Wir haben ja gesagt, wir stellen alles nochmal vor, was wir hier machen. Ist eine Kategorie bei uns, in der wir sagen, hey, das Ende der Welt naht. Wir haben nur einen Song, den wir mitnehmen können auf eine einsame Insel. Und welcher wäre das bei dir heute?
Also, wenn jetzt auf der einsamen Insel auch Herbst ist, wie jetzt hier, dann würde sehr gut passen ein Song von Emerson, Lake and Palmer namens C'est la vie.
Ah, wie schön.
Und das Lied ist wirklich wunderschön komponiert, ein sehr trauriges Lied mit einem tollen Akkordeon-Solo. Ich empfehle jedem, da mal reinzuhören. Und bei den Text, also ich habe wirklich fast den ganzen Text auch komplett in meinem Kopf, weil er auch also so gut geschrieben ist und so interessant und ich habe mich schon länger gefragt, worum geht's denn da eigentlich so ganz genau? C'est la vie heißt ja, so ist, also
so ist es halt, ne?
So ist es halt, so ist ja. Das Leben oder so, ja. So ungefähr. Ne? Ja. Und wahrscheinlich geht es um eine Liebe. Da sind dann Fragen drin, also eine Liebe, die wahrscheinlich zu Ende gegangen ist. Mhm. Und er fragt sich dann, ist there no song I can play for you, C'est la vie? Do you light the lover's fire? Do the ashes of desire still remain? Ist auch, könnte ja auch so eine Frage sein, was ist denn da überhaupt noch zwischen uns? Ne? So geht das weiter und also es ist wirklich eine Sternstunde der Dicht- und Komponierkunst.
Ich finde den auch toll, den Song. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin, dass es den gibt? Oder?
Durch mich?
Ja, genau. Und du hattest mir den aber nicht von ELP.
Sondern von Nightingale.
Von Nightingale gezeigt.
Den gibt es übrigens auch bei Spotify. Die Version finde ich auch ganz toll von Nightingale, die absolut anders ist als das Original. Aber trotzdem, daran, da sieht man wieder, wie toll dieses Lied ist, was man da alles mitmachen kann auch einfach. Ne? Ja.
Ist das das Emerson, Lake & Palmer Album, wo, zu dem HR Giger das Titelbild gemacht hat?
Oder das heißt Works 1, heißt das Album, glaube ich.
Mal schauen.
Klingt jetzt wie ein Best-of, aber ist, glaube ich, ein Originalalbum.
Brain Salad Surgery ist das mit HR Giger von 73.
Ach, ja, sieht aus wie ein Danzig-Album.
Ne? Sieht aus wie ein Danzig, liegt an Giger halt, ne?
Ja.
Mit seinem sehr typischen Stil.
Ach nee, das hätte ich erkennen müssen, ja. Tatsächlich. Was hast du denn heute mitgebracht?
Sehr schöne Wahl. Ich bin mal gespannt, ob ich da mithalten kann heute. Ich habe mir einen Song von F.R. David ausgesucht heute.
Sagt mir gar nichts. Sollte es?
Ich erzähle mal ein bisschen was über den. Der ist 1947 geboren in Französisch-Nordafrika als Eli Robert David Fitoussi. Ist ein französisch-tunesischer Sänger und Songwriter. Und der ist mit den Eltern irgendwann Ende der 50er nach Paris gezogen. Und hat 10 Jahre später dann schon einen Plattenvertrag bekommen und ist viel in London dann unterwegs gewesen, wo er als Studiomusiker dann viel gearbeitet hat. Er hat mit Vangelis zusammengearbeitet als Gitarrist oder Perkussionist, war dann im Hardrock-Umfeld, Electric Blues, so diese Richtung unterwegs. Und fühlte sich immer als Rockmusiker, aber da kam irgendwie nicht genug Geld rein. Und irgendwann sagte dann sein
Produzent... Also wie Roy Black?
Ich weiß nicht, war das bei Roy Black auch so?
Ja, der hätte ja gerne Rockmusik gemacht, aber...
Ah. Roy Black Rock. Wir sind da eine Sache auf der Spur, aber...
Ganz große.
Zurück zu F.R. David. Also der hat auch Geldnöte gehabt. Produzent oder Manager sagte, ja, mach mal irgendwie was, wo man zu tanzen kann, wo man sich gut bei fühlt und was ein bisschen hier durchs Radio gespielt wird. Und dann sagt er sich, okay, ich gehe mal ins Studio, vergisst seine Gitarre, also sein Hauptinstrument, und ja, geht dann halt ins Studio, nimmt da einen Song auf, und dann wurde das halt mit Synthesizer gemacht, so die Begleitung, ja, okay. Klang aber irgendwie ganz gut. Und das Ende vom Lied ist, also nicht das Ende von dem Lied, sondern das Ende der Geschichte ist, dass sich dieser Song zum Welthit entwickelt hat. Und zwar mit dem Synthesizer drin. 1982 in Deutschland auf Platz 1 gewesen, und der Song heißt Words.
Words don't come easy to me. How can I make you see? Ich dachte immer, der wäre von Dieter Bohlen.
Nee. Aber könnte fast, ne?
Ich habe den früher in meinem Keyboard-Unterricht gespielt. Ach, und ich mochte das Lied.
Ja, der ist toll. Der hat zwischendurch noch so einen kleinen...
Ist der nicht von 87 oder so?
Rock'n'Roll-Part, finde ich, irgendwie mit so einer Gitarre. Da konnte er sich dann doch nochmal ausleben. Nee, von 82. Also 81 kam der in Frankreich raus.
Ach, so alt.
Und dann hat sich das so über die Grenzen so ein bisschen verteilt. Und Nummer 1 in Deutschland.
Das ist ein schönes Lied,
ich mag das sehr gerne. Und eben durch einen Zufall entstanden, weil dieser Typ seine Gitarre vergessen hat.
Super Geschichte.
Ein Glück, ne? Und ich habe, wir hatten ja beim letzten Mal über Verhörer oder Missverständnisse gesprochen, und ich hatte irgendwie als Kind den immer schon gehört im Radio, und irgendwann verstand ich dann Englisch und habe ich das dann gehört und gedacht, okay, ach, jetzt verstehe ich auch, was es heißt, und habe dann gehört, Birds don't come easy. Also Vögel kommen nicht einfach mal so zu einem hin. Und das passte auch zu meiner Erfahrung. Ich hatte damals Wellensittiche und die waren so scheu. Die kamen einfach nicht zu mir hin. Ne? Egal, ob ich jetzt irgendwie Futter in der Hand hatte. Birds don't come easy.
Ja, words don't come easy, denke ich mir auch auf, wenn ich einen Text schreiben soll.
To me. Ehrlicherweise wollte ich das nicht so sagen, aber ich wollte dich ein bisschen fronten damit. Es könnte auch dein Elaine-Song sein, irgendwie, ne? Wenn es ums Texten geht. Ja, aber es ist wirklich so.
Also, ist ein offenes
Geheimnis. Da geht es wirklich um diese Schwierigkeit. Er singt darin, Melodie ist so immer mein größter Freund gewesen, aber die Worte, die kriege ich einfach nicht hin. Also die fallen mir total schwer. Ich zitiere mal, Words don't come easy to me, how can I find a way to make you see I love you, words don't come easy. Well, I'm just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong and I reveal my heart to you and I hope you believe it's true, cause words don't come easy to me.
Na, tatsächlich ist das Subjekt dann auch.
Ja, genau. Ja, das war die Insel. Keine Veränderung an den Plätzen.
An der Top-List, ja.
An der Top-List hier. Vielleicht ja beim nächsten Mal dann.
Die Apokalypse-Insel.
Ja, eigentlich wollte ich den Podcast heute anfangen mit einem Rückgriff auf unsere Stranger Things-Folge.
Aha.
Da haben wir über den Kate Bush-Song Running Up That Hill geschrieben, der so gechartet ist. Mittlerweile spricht da auch niemand mehr drüber, ne? Also das ging ja so schnell. Du hast, glaube ich, Stranger Things auch gar nicht jetzt zu Ende geschaut.
Ich habe nicht mehr weitergeschaut. Ich bin irgendwie, kennst du das, wenn man in der Serie mal irgendwie pausiert und dann einfach nicht wieder reinkommt?
Ich versuche das zu vermeiden, aber ich kenne das trotzdem. Mhm. Ich hatte damals gesagt oder gedacht, dass mich dieser Song und dieser Synthi-Sound an was erinnert. Und das ist mir eingefallen.
An was?
Tausendmal du, Mensch der Freiheit.
Stimmt.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ja. Tausendmal du.
Jetzt wäre es natürlich interessant, wer war er, ne? Also die Münchner Freiheit ist nicht das erste Mal, dass die ganz schön was abkupfern, kann ich dir sagen. Ich schau mal eben nach, okay?
Ist das jetzt justiziabel?
Ja, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später nach Kate Bush kam Tausendmal Du von der Münchner Freiheit.
Das kann eigentlich nur ein Versehen gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass das Absicht war.
Können wir aber auch gerne in die Playlist tun.
Ja, dann kann man sich selbst mal ein Lied, Bild davon machen, ob das
genau, da muss man auch nicht zu weit scrollen zum Running Up the Hill in der Playlist. Genau. Dann sind die nicht zu weit auseinander. Ja, damals ist mir leider nicht eingefallen, aber jetzt wissen wir es.
Ach, sehr gut. Münchner Freiheit, Kate Bush, die sind ja alle noch am Leben, ne? Aber wir haben zwei Abgesänge der Woche.
In nomine Patris, der Abgesang der Woche.
Ja, in dieser Rubrik sprechen wir immer über Musiker oder Künstler, die irgendwie eine Bedeutung für uns haben und die verstorben sind jüngst. Und dieser Musiker, der jetzt gestorben ist, hat wahrscheinlich keine direkte Auswirkung auf unser musikalisches Verständnis gehabt. Coolio ist gestorben, das hast du ja mitbekommen.
Das habe ich auch mitbekommen, ja.
Ja. Bürgerlich hieß er Artis Leon Ivey Jr., ist jetzt am 28.09. gestorben. Geboren 63 in Pennsylvania, das heißt, er ist 59 Jahre alt geworden, ne?
Mhm.
Ist auch nicht so
gar nicht.
So alt. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist noch nicht bekannt, woran er gestorben ist. Aber naja, er ist ja bekannt durch einen Song geworden, besonders bekannt.
Das ist Gangsta's Paradise.
Ja.
Aus dem gleichnamigen Film, richtig?
Ja, genau, mit Michelle Pfeiffer.
Ja, und Michelle Pfeiffer hat ja auch einen Abgesang auf Coolio veröffentlicht.
Und was sagt sie?
Sie sagte, wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich das Glück, mit ihm 1995 an Dangerous Minds zu arbeiten. Ach ja, so hieß der Film, nicht Gangsta's Paradise. Er gewann einen Grammy für seinen brillanten Song auf dem Soundtrack. Ich glaube, das war der Grund, warum unser Film so erfolgreich war. Wie ich mich erinnere, war er stets liebenswürdig. 30 Jahre später bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Ich sende Liebe und Licht an seine Familie.
Ja, sie hat ja auch in dem Musikvideo mitgespielt. Fand ich sehr gut damals. Also ich war nie so ein Hip-Hop-Kid oder so, hab das nie wirklich gehört, aber der Song hat mich total abgeholt.
Aber irgendwie. Ist der Song nicht von Stevie Wonder eigentlich?
Jawohl, Stevie Wonder hat ein Lied geschrieben, das hieß Pastime Paradise. Und da geht es halt darum, dass man die Vergangenheit total abfeiert. Und das hat Coolio so gut gefunden und das wollte er unbedingt dann für seinen eigenen Song nutzen. Und Stevie Wonder ist tatsächlich einer der Co-Autoren von Gangsta's Paradise. Also wenn du nachschaust, wer ist eigentlich Autor von Gangsta's Paradise, Stevie Wonder ist einer davon. Finde ich ganz witzig. Hätte man wahrscheinlich, wenn man das nicht wüsste, dass es da einen anderen Song gibt, der da als Vorlage diente, Wahrscheinlich also, nicht gedacht.
Das verwundert mich jetzt gerade, wie du das sagst. Also natürlich ist er Co-Autor, weil ein Teil des Liedes wirklich exakt so ist wie bei ihm. Also und deshalb, also glaube ich nicht, dass er da aktiv mitgemacht hat, sondern er ist halt einfach...
Naja, es hat mich deswegen verwundert, weil ich das nicht wusste, dass es ein Lied von Stevie Wonder gab, das genauso klingt. Und dann habe ich das gelesen und sehe, hä, Stevie Wonder? Warum denn das? Und dann habe ich erst später in der Recherche rausgefunden, dass Stevie Wonder halt einen anderen Song hatte, der genauso klingt.
Sollten wir beide auf jeden Fall hintereinander in die Playlist tun?
Das wäre ganz toll.
Vor allem auch, weil wir letztes Mal, glaube ich, nur Paul Krötzl in die Playlist getan haben. So ein einziges Lied, ne?
Ja, wir waren ein bisschen kurz ab da. Da kam nur Paul Krötzl drauf.
Ja, schön, dass dich Paul Krebs immer so emotional so total. Ja,
ich lache sofort, wenn ich Paul Krebs höre.
Also. Das hat mich so gefreut in der letzten Folge.
Ja, das war richtig
muss ich
gut.
Ehrlich sagen.
Das war echt schön.
Echte Emotionen.
Ja. Echte Emotionen, 4 Millionen Mal verkauft, das Album. Da hätte ich auch echte Emotionen, glaube ich, wenn ich so viel verkaufen würde. Also Gangsters Paradise, jetzt nicht Paul Krebs. Vielleicht auch, das weiß ich nicht.
Also das Fantastische an dem Lied war ja eigentlich weniger Coolios Teil als dieser tolle Gesang von seinem Kollegen da, ne?
Ja,
dieser clean Gesang, nicht das Gerappe ist. Also LV
war das,
der Sänger. Fand ich wirklich früher sehr gut, das Lied habe ich mir auch angehört. Total obwohl gut. Ich nur
der
Metal
Chor
gehört
im Hintergrund, ne?
Nur Metal zu der Zeit gehörte.
Ich fand es vor allem spannend, dass Coolio so als Rap-Künstler sehr viel Einfluss hatte auf das, was er da gemacht hat. Ich meine, heute ist die Wahrnehmung zumindest bei mir so, dass das von Produzenten geschrieben wird und dann gesagt wird, hier, mach du mal was dazu, mach mal einen Text und dann rap mal los. Der hat da sehr viel Einfluss genommen. Und Coolio selbst kam mit dem Stevie Wonder Song an und sagte, hey, mir gefällt das hier so gut, weil der Song über weite Teile getragen wird, eben auch von dem Orchester und von dem Chor. Und das hätte ich ganz gerne. Dann hat der Produzent Dominic Eldridge, so heißt er, der hat dann noch diese Basslinie dazu geschrieben, wo man erst denkt, ja gut, eine Basslinie ist eine Basslinie, ne? Aber es gibt einen Teil in dem Song, da ist der Bass plötzlich weg und du fällst ins Bodenlose, wenn der plötzlich weg ist.
Emotionales Loch.
Also so krass, also richtig, richtig krass. Ich finde es ein super Song.
Was hat er denn sonst noch so gemacht eigentlich?
Ja, der hat zum Beispiel noch ein Lied gemacht, das basiert auf dem Kanon von Paschel Bell.
Scheiße, jetzt schon weg.
Ich glaube, wir haben es gerade recherchiert. Johann Paschel Bell. Kennt man diesen Kanon. Und das ist auch ein ganz interessantes Ding. Also, dass er sich da auch für interessiert hat, so klassische Sachen damit reinzunehmen, fand ich sehr, sehr anregend, ansprechend.
Mhm.
Also auch wenn man den Stil jetzt nicht mag, der dann nachher da rausgekommen ist, und so ein Rap-Ding halt. Was mir zu Coolio noch einfällt, ist, dass der halt 2004 in einer deutschen Fernsehshow zu sehen war. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Doch entfernt tatsächlich.
Die Comeback-Show war das.
Ja.
Mit Arabella Kiesbauer als Moderatorin. Das war ganz furchtbar.
War da nicht auch Limahl?
Ja, genau. Und Chris Norman war mit dabei.
Ja, der hat gewonnen, glaube ich. Ne?
Hathaway war dabei.
Kann das sein, dass der Norman gewonnen hat?
Genau, Chris Norman hatte gewonnen damals.
Der war auch noch richtig gut, ne? Von der Stimme, musste man sagen.
Der war ziemlich gut. Und Coolio war eben auch mit dabei. Und weißt du, gegen wen der sich durchgesetzt hat in den Vorauswahlen?
Limahl.
Nee, Limahl war ja mit dabei, der hat es ja geschafft. Aber in der Vorauswahl der Künstler hat Coolio 2 deutsche Künstler rausgekickt.
Du hast jetzt dich schon verraten, oder? Hathaway?
Nee, Hathaway war auch mit dabei.
Also.
Er hat Jürgen Drews und Gunter Gabriel beiseite gedrängt und dann kam Coolio in die Sendung rein.
Mein geliebten Gunter Gabriel.
Ja, man könnte auch sagen, Coolio ist irgendwie der deutsche Gunter Gabriel.
Ja, schön. Wer ist denn dann noch gestorben? Also ich bin jetzt, die ganze Zeit frage ich mich, du hast von 2
Abgesängen
gesprochen.
Ja, wer ist der Zweite, ne? Ja, der Christian Hummer, der Keyboarder von Wanda, ist doch gestorben. Und ich habe mich mit der Band nie so richtig auseinandergesetzt.
Ach ja, ich habe es ja mitbekommen.
Ich habe das überall gelesen. Er war ja total jung, mit 32, nach langer, schwerer Krankheit halt.
Ich kenne Wanda halt von meinem Bruder, der hat uns das ja auch geschrieben, dass der gestorben ist.
Ja, genau.
Konnte dann nicht so viel mit anfangen, obwohl die...
Ja, das ist ein bisschen österreichisch aus.
Ja, ein bisschen ist untertrieben.
Ein bisschen. Ja, habe mich da mal ein bisschen beschäftigt. So ganz abgeholt hat mich der Sound jetzt nicht so. Ist nicht so ganz meine Mucke. Aber da gab es einen Song auf dem neuen Album, das jetzt rausgekommen ist. Den fand ich super gut, auch gut getextet. Der heißt Vabene. Das ist ja schon eine österreichische Band mit einem Song namens Vabene.
Mhm.
Es geht gut, heißt es, glaube ich. Und da geht es ums Älterwerden. Und da zitiere ich mal eben den Text. Man wird ängstlicher, man wird hässlicher. Man wird einfacher, man wird lebendiger. Und verletzlicher, man wird lächerlicher, man wird grausamer und es muss trotzdem alles weitergehen. Es muss weitergehen.
Ach, schön, wie du das vorgetragen hast.
Das finde ich sehr schön.
Versuch. Ja. Ey, weißt du, was ich super finde? Also wir sind jetzt im Abgesang, aber dass du dich dann tatsächlich mit solchen Sachen so beschäftigst und sagst, Wandern kenne ich gar nicht. Das höre ich mir jetzt mal an.
Ja, klar. Also, ich meine,
Finde ich ja toll.
Machst du doch bestimmt auch.
Ich mache das relativ wenig tatsächlich. Also ich bin da in sehr starren Strukturen teilweise unterwegs. Und es gibt auch so wenig, was mir so wirklich gefällt. Deshalb ist es immer ziemlich klar, dass ganz stark in einer Richtung sein muss, wenn es überhaupt die Chance haben soll, mir wirklich zu gefallen.
Ja.
Aber manchmal hat man das ja auch, dass nur ein Song oder so einer Band einem vielleicht ganz gut gefällt und so. Und der gefällt einem dann aber auch wirklich. Und mit dem Rest kann man vielleicht auch nicht so viel anfangen.
Ja, genau.
Ist ja auch nicht schlimm.
Genau. Also insofern mache ich das ganz gerne mal. Und mit dem Streaming heute ist das ja alles gut möglich. Du kannst ja sofort halt in Sachen reinhören. Coolio, Christian Hummer, danke für die Musik.
In nomine Patris, der Abgesang der Woche.
Ja, der Abgesang der Woche. Nico ist ja heute bei mir, haben wir gar nicht erwähnt am Anfang.
Nee, genau.
Schau mal, Nico, was da auf der Couch liegt.
Ja, habe ich gerade schon gesehen. Das neue Yps-Heft, ne? Die Wiederauflage, der Wiederauflage.
Wie lange ist es her, als die letzte Ausgabe vor dieser Ausgabe rauskam?
Das muss Anfang der 2000er gewesen sein.
Doch, so lange ging das noch?
Ja, es ging relativ lange. Ich habe mir die letzte, vielleicht auch Ende der 90er, ich meine irgendwie so 2001, vielleicht auch 2000 rum. Die letzte Ausgabe hatte ich mir noch gekauft, weil es die letzte war.
Bis 2000.
2000, ja. So, das war so dieses altbekannte Yps mit den Gimmicks für Kinder und mit den Comics für Kinder und so. Im kleinen Format. Und ja, seither kommt das Yps halt als Erwachsenenausgabe raus. Immer mal mit so ein paar Pausen darin. Und was man jetzt hier hören kann, ist das Gimmick der neuen Ausgabe. Wir kriegen kein Geld dafür. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Das ist das Solarzeppelin. Luftschiff. Und das gibt es jetzt wirklich seit jeher im Yps immer mal wieder.
Sagt man denn das Zeppelin, nicht der Zeppelin?
Oder der Zeppelin, ja. Geht beides.
Ist auch egal.
Letztlich ist es eine Mülltüte, wenn wir ehrlich sind. Es ist einfach eine schwarze Plane, die man...
Ja, aber hat die nicht ein Solarelement oder sowas? Oder
was? Nein, das ist einfach eine schwarze Plastiktüte, wo Yps drauf gedruckt ist und die machst du an beiden Enden zu, die legst du dann in die Sonne, innen drin heizt es sich auf und dadurch fängt es an zu fliegen.
Ach, das ist alles?
Das ist alles.
Ich dachte, da wären so Elemente drauf, so Solarelemente. Das muss so unheimlich teuer gewesen sein.
Ja, ungefähr 3 Cent wahrscheinlich das Stück. Nee, das ist eine ganz normale große Mülltüte letztlich. Und das war ja immer schon deren...
Und dafür habe ich 8 € bezahlt.
Das ist ja schon immer deren USP gewesen. Einfach Sachen, die so rumfliegen, mit Yps zu bedrucken und dann teuer an Kinder zu verkaufen. Das gleiche Ding hatten sie als Zelt. Einfach eine Plane, wo du links und rechts quasi so einen Stein reinmachen konntest und nachher war es dein Yps-Zelt, dein Yps-Abenteuer-Zelt. Die wussten schon, wie sie den Kindern das Taschengeld aus den Taschen leiern. Aber es hat was, oder?
Haben wir nicht mit Kai auch über das Yps-Heft gesprochen?
Kann gut sein. Vielleicht im Off, das weiß ich gar nicht mehr. Aber dieses Solarzeppelin, da habe ich noch eine Kindheitserinnerung dran. Also nicht an das von 2022, aber
erzähl.
Das hatte ich mal, als ich mit meinen Eltern, weiß nicht, ob ich da 5 oder 6 war, auf dem Campingplatz war. Da haben wir das auch aufgebaut und gewartet, bis es losfliegt, aber vergessen, es irgendwie zu befestigen, weil es fliegt ja halt irgendwann.
Ja, richtig.
So, und dann flog es weg und ich sah es nur noch wegfliegen. Dann sind wir da hinterhergelaufen und haben geschaut, wo landet es denn jetzt eigentlich? Dann ist es auf dem Nachbarcampingplatz gelandet und dann haben wir es doch noch irgendwie wiedergefunden. Aber das war mir eine Lehre. Seither wird das Zeppelin Luftschiff angebunden, bevor es auch nur irgendwie in die Sonne kommt.
Ich finde das toll, dass du weiterhin das Zeppelin sagst.
Ja, dann jetzt google mal. Wir haben hier heute eine Google-Sendung. Google mal, welchen Artikel Zeppelin hat.
Ich finde es ja toll, dass du weiterhin einfach das Zeppelin stur sagst.
Ist es denn richtig oder falsch?
Ist falsch. Ist der Zeppelin.
Woher weißt du das?
Du warst dabei. Ich habe das hier 10 Minuten gegoogelt. Das wollten wir den Zuhörern ersparen.
Ja, du hast da der perfekte Deutschtrainer oder so hier rausgesucht, ne? Da steht das dann drin.
Du willst jetzt unbedingt deins richtig.
Ja, aber da kommt man ganz gut raus, wenn man einfach das Zeppelin weitersagt. Das Zeppelin-Luftschiff kann man immer noch nachhalten.
Ja.
Also du bist ja dran mit Schneiden. Ich würde dich bitten, das Wort Luftschiff jetzt überall reinzuschneiden, wo ich das Zeppelin sage.
Das wird
Luftschiff. Ich mach's nochmal hier, dass du schneiden kannst. Luftschiff.
Ja, vielen Dank.
Gern geschehen.
Wir haben ja gleich noch was vor, ne?
Genau.
Vielleicht können wir das auch nochmal verraten.
Ja, die Band Elaine hat gleich was vorgesammelt. Wir sind ja mitten in der Promotion-Phase. Und das habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns verfolgt auf Social Media, wahrscheinlich schon mitbekommen, sind da sehr aktiv, bemustern auch Magazine und Blogs und Influencer und Influencerinnen. Das gehört dann mit dazu. Und gleich haben wir ein gemeinsames Interview mit dem Christian. Christian Handel ist ein Autor, ist auch ein Blogger und der hat uns früher immer schon reviewed, unsere Alben. Und ja, wir stehen da in Kontakt und er hat gesagt, hey, habt ihr nicht Bock auf ein Interview? Und das Interview, ich habe ihn gefragt, dürfen wir auch in der nächsten Folge dann bei uns mit ausstrahlen? Das heißt, was immer wir auch gleich sagen, was er uns fragen wird, das wissen wir ja noch nicht, werden wir einfach mitbringen in die nächste Podcast-Folge. Da kann sich schon mal jeder drauf freuen.
Da freuen wir uns drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten.
Freuen sich.
Nächste Woche.
Nächste Woche. Also, das ist jetzt unabgestimmt.
Besser abmoderieren.
Nein, das ist doch eine ganz tolle Abmoderation. Ich würde das so lassen einfach. So, ich weiß nicht, was ihr noch macht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt gleich einen Spaziergang und dann geht's
ab. Ach, da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich mich auch.
Also ich fand die Folge gut bisher.
Die ist schon mal so ein Zwischenfazit.
Die ist schön knackig.
Luftschiff.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.